Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode dieses Podcasts von Der Aktionär. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, wer auf einen Aktienchart blickt, der sieht normalerweise ganz viel Bewegung. Steigende Kurse, fallende Kurse. Rein zufällig? Ja, nein, vielleicht? Eindeutig nein, hat damals gesagt. Und zwar ein gewisser Rolf Nelson Elliott. Der hat nämlich ja nicht nur zufällige Muster, sondern richtige Muster entdeckt damals in den Charts. Das war in den 1930er Jahren. Und daraufhin wurde etwas geboren, und zwar die Elliott-Wellentheorie. Was die dann besagt und welchen Nutzen die für heute auch noch für Anleger haben könnte, darüber möchte ich sprechen. Und ich freue mich sehr über meine beiden Gäste. Schön, dass ihr da seid. Und da das ist zum einen Jens Grammatschek, der ist Autor des neuen Trendradar-Reports, und der Volker Hansen, auch er ist Autor des Trendradar-Reports. Vielen Dank für eure Zeit. Hallo. Hallo.
Vielen Dank, dass wir kommen dürfen.
Danke. Ja.
Dankeschön.
Wir wollen heute sprechen über diese Elliott-Wellentheorie, aber gleichzeitig auch über Marktpsychologie und über Fibonacci. Wie das alles zusammenhängt, das ist schon mal eine Schlüsselfrage des Gesprächs. Aber die allererste Frage, wie seid ihr überhaupt auf diese Themen, auf diese Marktpsychologie, auf diese Methoden gekommen?
Oh, gute Frage. Also ich bin seit 25 Jahren am Markt, habe nach meinem Studium gleich den Weg zur Börse gewählt in der schwedischen Bank, und dort war ich auch im Market Making, Aktienderivate, und da war es halt immer sehr wichtig, den Markt frühzeitig zu lesen, zu schauen, wo kommt Volatilität zustande, wo sind gewisse Momente, wo mehr Bewegung ist als sonst. Und da sind charttechnische Bewegungen wichtig. Ja. Und das war auch dann mein Beweggrund, warum ich halt mein Leben lang immer wieder auf Aktiencharts schaue und dort halt auch versuche, eben Muster zu erkennen, eine verborgene Struktur vielleicht zu erkennen, frühzeitig zu erkennen, wann sollte man draußen vorbleiben, rausgehen. Oder wann steigt man ein?
Und wie war es bei dir?
War ähnlich, übrigens dann auch in der schwedischen Bank, aber auch nach dem, nach dem Studium auf jeden Fall. Gemacht habe ich das schon mit 14. Das lag noch an dem Film Wall Street damals tatsächlich. Und das hat mich sehr, sehr gehuckt, muss ich sagen, das Ganze verstehen zu wollen. Und dann war ich auch tatsächlich ein professioneller Trader, hatte ein Bond-Portfolio aber verwaltet für die Bank, hatte Market Making gemacht für verschiedene Banken, auch große internationale Banken. Und man hat sich immer gewundert über so Bewegungen, wo man jetzt dachte, boah, das jetzt müsste so langsam aufhören. Und dann kam doch mal nochmal eine Bewegung, wo man dann immer gedacht hat, okay, so langsam ist klar, dass da sehr viel Psychologie im Markt mit eine Rolle spielt. Eben diese Angst und die Gier. Deswegen wollte man verstehen. Also ich will nicht nur einen Chart sehen, ich will verstehen, was zugrunde liegend ist. Und dann fängt man an zu forschen. Und ganz ehrlich, dann hört man nie wieder auf, wenn man an den Märkten Forschung betreibt. Und das hat uns dann hier auch zusammengeführt.
Was hat euch denn insbesondere an dieser Elliott-Wellen-Theorie so fasziniert? Auch mit dieser Kombination von Fibonacci. Ja. Was war da der Reiz daran?
Ja. Also der Hintergrund ist ja diese verborgene Struktur, wie du ja eingänglich auch gesagt hast. Naja, warum bewegt sich der Markt nicht normal? Also was heißt normal? Also wenn du eine standardnormal verteilte Funktion siehst wie eine Sinuskurve oder sowas, dann hast du halt schöne glatte Kurven und man erkennt immer, oh, jetzt bin ich oben, jetzt bin ich unten. So ist es ja nicht, ne? Sondern die Psychologie schlägt voll rein. Also auch ein Portfolio-Manager, der hat ja auch seine Beweggründe. Jeder Kurs, den man an der Börse beobachtet, hat einen Grund. Und wenn ein Portfolio-Manager der Meinung ist, er muss Aktien verkaufen oder tauschen gegen andere, dann ist das ein Prozess, der über einen gewissen Zeitraum geht, und dann kommen Aktien unter Druck. Und wenn der Druck vorbei ist, dann geht es halt in eine Gegenbewegung und dann erholt sich eine Aktie wieder. Und diese Psychologie, die kann man versuchen, in Muster zu packen. Und diese Elliott-Waves, die tun das in einer natürlichen Art und Weise, in einer esoterischen Art und Weise, könnte man fast sagen. Und kombiniert mit Fibonacci ergibt das dann eben Muster, die zumindest mal die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen, dass man auf der richtigen Seite ist. Und das ist eigentlich, wo wir viel wissenschaftlich dran gearbeitet haben, eben wie können wir diese Muster so optimieren, dass wir eine gute Entscheidung treffen können.
Du hast jetzt gerade schon gesprochen von verborgenen Strukturen. Was ist denn das? Was sind da diese verborgenen Strukturen?
hängt mit der Gier und der Hoffnung zusammen.
Okay.
Es ist wirklich so, wenn ein Markt auch in Panik gerät und alle verkaufen, dann denkt man nicht groß drüber nach, ist die Aktie jetzt gut oder nicht gut, sondern dann kommt es im Panikmodus, ne? Und dann gibt es den Giermodus und dann ist es eigentlich egal, ob die Aktie teuer erscheint oder nicht, und man kauft einfach weiter. So, und das sind diese verborgenen Strukturen. Warum ist eine Aktie in einem Gier- oder einem Panikmodus? Und dort kann man etwas herauslesen, indem man einfach die Natur mit reinbringt und man weiß, der Mensch reagiert natürlich, die ganze Welt hat eine gewisse Struktur, und da kommen wir auch schon zu Fibonacci. Und Fibonacci ist eben ein natürliches Wachstum, das Schneckenhaus, sei es in der Pflanzenwelt. Du hast immer eine gewisse Regel, eine gewisse Konformität, die man in Aktienkursbewegungen auch erkennen kann. Und wenn man das dann kombiniert und sagt, okay, ich habe eine Welle, die sich aufbaut und wird immer größer, irgendwann bricht die Welle. Das ist ein natürliches Gesetz. Und das kann man mit Elliott-Wellen versuchen darzustellen. Und wenn man dann eine brechende Welle sieht, wo läuft die denn dann hin? Und dann benutzt du Fibonacci, um zu gucken, wie projiziere ich das, wo laufen wir hin und wie weit geht es? Und das ist halt die Schwierigkeit, jemand, der nicht so tief in die Wissenschaft an der Stelle eindringt, der hat halt schwierig, da so ein Kursziel zu erkennen. Und mit diesem kannst du es auf natürliche Art und Weise, kannst du dann so ein Kursziel projizieren.
Ja. Wie er da genau vorgeht, darauf gehen wir gleich ein. Aber wie groß ist denn der Einfluss der Psychologie an der Börse, so im Allgemeinen? Was kann man da anordnen?
Wenn man betrachtet, dass der beste Indikator im Moment das Momentum darstellt, würde ich sagen, daran erkennt man, dass es ein sehr, sehr großes Gewicht hat, diese Psychologie. Wir kaufen etwas, was jetzt schon gegangen ist, ja, und da wollen wir mit dabei sein. Wir wollen nichts verpassen. Wir haben Angst. Fear of missing out. Und das sind immer wiederkehrende Muster, und irgendwann, gut, klar, jetzt hast du auch KI und AI gehabt, und man hat immer wieder gedacht, jetzt müsste es doch mal ein bisschen zum Erliegen kommen, das Momentum ein bisschen rausgehen. Aber jedes Mal, wenn das Momentum rausgegangen ist, eben wenn der Markt etwas konsolidiert hat, dann hast du gesehen, dass jetzt der nächste Move kommt. Und da gibt es dann schon eben diese Muster, ja, auch das Märkte sich an ehemalige Lows rantrauen, an ehemalige Höchststände rangehen, dann dort ein bisschen konsolidieren. Das sind schon signifikante Punkte, die natürlich auch gesehen werden. Man ist jetzt an einem ehemaligen Hoch. Da gibt es natürlich viele Investoren, die im Moment vielleicht gerade eine Long-Position haben, die dann froh sind, dass sie jetzt, wenn das Niveau wieder erreicht ist, die Aktien dann doch verkaufen können. Und dann gibt es eben wieder die anderen, die das anders betrachten. Aber letzten Endes geht es um Psychologie, diese Angst und Gier, die immer ein Zusammenspiel ist und die man so ein bisschen tatsächlich bändigen muss und auch kann. Und deswegen sind wir auch dann auf dieses Modell gekommen. Ja,
Sind denn diese Punkte, die du jetzt so angesprochen hast, gleichzeitig einer der wesentlichen Punkte, die man als Anleger berücksichtigen sollte? Eben diese Psychologie, Angst und Gier, all das, Emotionen?
Was in dem Moment gerade passiert ist, ne? An einem Hoch. Ne?
Ja, genau. Das ist genau das Thema. Ne? Disziplin versus Emotionen. Und die Psychologie ist emotionengetrieben. Also du hast die Märkte, die in eine gewisse Richtung laufen. Und sobald dann eine Disziplin dazu käme, kann man eben auch, erfolgreicher handeln. Wenn man emotional handelt, dann ja, hast du ein Thema, weil du kaufst in fallende Märkte und kaufst weiter in fallende Märkte, weil deine Emotion, deine Hoffnung nicht treibt. Und andersrum, wenn du gierig bist, du kaufst halt zu teuer. Oder man lässt dann halt Gewinne nicht laufen, sondern ist dann an einer Stelle gierig und sagt, okay, jetzt habe ich was erreicht, jetzt nehme ich einen Schwung mal mit, und in Wirklichkeit läuft die Aktie weiter. Und was machst du dann? Du wirst wieder gierig und du kaufst noch teurer und hoffst, dass es noch höher geht. So, und irgendwann dreht sich das und dann bist du schon wieder hinten dran. Das heißt also, diese Gier verleitet immer zu teuer zu kaufen, und die Hoffnung verleitet dich, etwas zu kaufen, was du nicht mehr kaufen solltest. Und das ist das nicht disziplinierte Handeln. Ja? Und das kann man eben mit Hilfe von dieser psychologischen Tricks, die man vielleicht dann aus der Natur dann herauslesen kann, verbessern, dass man eben disziplinierter handelt und die Emotionen rausnimmt. Das ist eigentlich so das Ziel, was wir vor Augen haben.
Und insbesondere vermutlich auch bei den Elliott-Wellen. Vielleicht könnt ihr mal kurz das erläutern, wie man sich das vorstellen kann, dass man so diese Emotionalisierung mit rausnimmt und was denn konkret diese Elliott-Wellen sind, was denn da für ein Prinzip dahinter steht?
Dass man wirklich eine Struktur in so einen Chart reinbringt. Und wir haben in unseren Forschungen sind wir auch wirklich oft auf so Phänomene gestoßen. Wir haben diese fünf Wellen zum Beispiel eingezeichnet.
Die und fünf Elliott-Wellen.
Genau.
Die Pulswelle.
Genau. Und dann hast du ja diese ABC, wir kommen ja noch dann darauf zu sprechen. Und wir hatten das eingezeichnet bei manchen Werten im Dezember und es ist wirklich famos, es ist exakt so gekommen. Und das war nicht nur bei einem Wert, nicht nur bei zwei Werten, sondern tatsächlich bei mehreren Werten so gewesen, wo wir dann gesagt haben, ja, da steckt schon etwas dahinter. Ne? Also da ist ein Muster, das ist erkennbar. Es gibt halt eben diese Massenhysterie, Madness of Crowds und so weiter. Die Leute gehen halt in der Masse mit. Und deswegen ist der Markt auch manchmal einfach übertrieben. Sowohl nach oben als auch nach unten. Und da kann man schon reingehen, kann dem Ganzen eine Struktur geben und dann sagen, okay, jetzt ist es tatsächlich einfach viel, viel zu weit gegangen. Wir sind jetzt an einem Fibonacci-Niveau angekommen, wo die Aktie nicht mehr großartig weitergehen kann. Oder, also wir gehen raus, oder jetzt ist es komplett übertrieben mit dem Abverkauf des Wertes. Und das macht jetzt auch keinen Sinn mehr, weil wir ja auch nicht nur die Elliott-Wellen betrachten. Ne? Das ist ja ein Teil des Ganzen. Da kommen wir auch noch eben nachher drauf.
Neuen Börsenbriefes,
richtig,
den Sultana mit der Aktionär dann.
Genau, genau. Und deswegen, wie gesagt, es ist ein Massenphänomen, diese Angst und Gier. Und die Leute stecken sich da gegenseitig wohl an. Und wir versuchen das Ganze eben zu bändigen, diese Emotionen rauszunehmen. Und im Grunde genommen ist ja Investieren auch teilweise ein unmenschlicher Vorgang. Du musst eine Systematik haben, du brauchst ein System, was dann teilweise wirklich gegen das menschliche Naturell sich stellt. Und aber das ist die Kunst dabei. Mhm. Genau das.
Sind wir ja noch sehr bei den grundsätzlichen Grundlagen. Wo kommt denn dann später dann noch ein bisschen Blick auf verschiedene Branchen beziehungsweise was vielleicht jeder Anleger für sich mit rausnehmen könnte? Aber an welchem Punkt kommt denn dann eigentlich Fibonacci ins Spiel? Vielleicht, dass man ganz erläutern, ja, was verbirgt sich dahinter und wie ist dann die Verbindung zu den Elliott-Wellen?
Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Also wir fangen ja mit der Impulswelle an. Man sieht eine Fünferwelle.
Bei den Elliott-Wellen.
Genau, ja, genau, das ist der Impuls. Wellen. Genau, diese fünf Impulse. Wenn die fünfte Welle erreicht ist, ist es egal, ob der Impuls nach oben oder nach unten geht, kommt dann eine Korrekturwelle ABC. Die ist eine Projektion schon. Ne? Und diese Projektion zeigt eigentlich, okay, ich kann an einem gewissen Level einsteigen und ich werde an einem gewissen Level aussteigen. Diese Projektion, dieser Ausstieg, da kommt Fibonacci ins Spiel. Ja. Und wir gucken uns die Fibonacci-Level an. Das sind dann die 38,2, die 50% und die 61,8. Und die bilden quasi so ein kleines Fenster, so ein Feld. Und dieses liegt dann in der Projektion der ABC-Welle. Und in der Regel schauen wir auf einen Chart, der ungefähr 12 bis 14 Monate lang läuft, plus 3 Monate Projektion. Und in der 3-Monats-Projektion da liegt dann das Fibonacci-Feld, was dann als Kursziel dient. Gleichzeitig kann man auch ein Stop-Level, da schauen wir auch nochmal auf Fibonacci, gleich kann man auch ein Stop-Level mit integrieren, wo wir wissen, okay, hier kommt so eine I-Linie, das ist eine Invaliditätslinie, wo ein Fibonacci Impuls weiterlaufen würde in der Theorie. Das heißt, da guckt man, okay, ich muss mich wieder rausstoppen. Das passiert auch. Man hat keine Garantie, dass man richtig liegt. Und wenn dann diese doch weniger wahrscheinliche, das weniger wahrscheinliche Szenario in Kraft tritt, dann kommt eben der Stop und dann weiß man, okay, da unten, das Fibonacci-Feld da unten wird jetzt angelaufen und angegangen. Und so bauen wir dann die Strategie, ein Szenario auf, was dann zu einer Trading-Idee führt und wo man dann genau weiß, ich habe eben einen Exit, der nach oben ist und ich habe auch einen Notstopp, einen Exit nach unten und bin eigentlich immer auf der sicheren Seite.
Bevor wir jetzt noch tiefer in diesen Analyseprozess einsteigen, jetzt erstmal ganz salopp gefragt, wie realistisch, wie verlässlich ist diese Strategie? Ist das alles wirklich eher Wissenschaft, eher Strategie, doch ein bisschen Bauchgefühl, ein bisschen Kunst, ein bisschen Fantasie? Wie viel kann man drauf vertrauen? Wie sieht es denn aus?
Also man kann schon drauf vertrauen. Viele bezeichnen das dann auch ein bisschen wieder als Pseudowissenschaft, ja. Weil eben auch da wiederum die Herangehensweise der verschiedenen Leute einfach, das ist halt einfach unterschiedlich. Manche gehen auch schon rein, wenn diese Welle 3, die eine sehr, sehr lange ist, wenn die abgeschlossen ist. Die warten gar nicht mehr auf 4 oder 5 oder auf irgendwelche Projektionen, die gehen dann schon vorher rein. Und so ist es halt, der Mensch geht dann, hat eigentlich sein Muster, was er befolgen sollte, aber er kriegt das gar nicht hin, weil er könnte ja was verpassen. Ne? Und deswegen versuchen wir das tatsächlich sehr starr. Wir halten uns auch an die Regeln. Man muss gewisse Regeln befolgen, wie diese einzelnen Wellen ablaufen. Und da dürfen gewisse Punkte auch nicht verletzt werden. Und da halten wir uns auch dran, ja. Aber wie gesagt, wir untermauern das auch noch mit anderen Analysen.
Also das ist genau der Punkt. Also wir versuchen eine erhöhte Eintrittswahrscheinlichkeit für das positive Szenario, was wir dann sehen, zu erreichen. Also ich sag mal, der normale gute Händler, ne, das ist so, der hat ein 50-50. Vielleicht ist man bei 55%, wo es funktioniert, und vielleicht ist man dann irgendwo bei einer 45, wo es dann nicht funktioniert, ja. Und wir wollen halt möglichst an die 55-60% rankommen, dass das eben funktioniert und dass man einen Return erreicht. Und dann kann es auch zweimal schief gehen und man hat trotzdem immer noch irgendwo eine positive Rendite. Und das ist, wo wir auch gucken, was für ein Unternehmen ist es, welche Branche, Health Check. Das sind viele Komponenten, die da noch mit reinkommen.
Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, die richtigen Punkte und Wellen zu finden. Allein wenn man jetzt in den Chart hineinzoomt, egal ob es jetzt Intraday, ob das jetzt ein mehrmonatiger Chart ist, man sieht ja immer irgendwelche Wellen. Wie erkenne ich denn da jetzt zum Beispiel den Start, beziehungsweise wie sieht denn dieser Analyseprozess aus, was ja gerade schon angefangen ist zu erläutern? Geht es denn dann bei der Analyse mit der Wellenstruktur los, dass man die sucht, dass dann eher um diese Fibonacci-Marken? Vielleicht beschreibt man nochmal ganz kurz, wie euer Vorgehen da ist, vielleicht Schritt für Schritt, vielleicht zum Nachvollziehen.
Fraktaltheorie ist drin, Mandelbrot. Ne? Ja. Also da,
wenn du willst, kannst du da gerne. Bitte, du bist der Mathematiker.
Also es ist in der Tat, es ist ein sehr fraktales Thema. Man kann es runterbrechen auf einen Intraday-Chart und wie findet man die Punkte? Ne? Also sicherlich gibt es Algorithmen, die man ansetzt, und dann kann auch ein Algorithmus ein Muster, wir nennen es auch Pattern Identification, also dass wir da versuchen, Muster zu finden. Wir setzen da klare Regeln, also wir sagen, okay, wir gehen auf einen Tageschart, wir haben eine Projektion von 3 Monaten und wir gucken eine gewisse Zeit zurück. Wenn man zu lang zurückgeht, dann ändern sich die Wellen, dann hast du halt aufgrund des Fraktals bist du in einer höheren Ebene, längerfristige Wellen, höhere Wellen mit viel mehr Max-Minimum-Distanz. Also da wird das dann schwierig, eine Projektion zu machen. Und wenn du zu schmal, zu klein, zu schnell, dann bist du im Intraday-Bereich, vielleicht sogar im stündlichen Bereich, wo du sagst, oh, jetzt ist die Invaliditätslinie schon erreicht, jetzt muss ich schon wieder raus. Und der Markt handelt erst 3-4 Stunden. Deswegen ist es wichtig, dass man dort, wo man ansetzt, auch gewisse Barrieren, so einen Sandkasten hat. Das sind die Grenzen vom Sandkasten. Da gehe ich hin. Und wenn es da rüber geht oder daraus geht, dann verwerfen wir es sofort.
Und, ja, den Sweet Spot, den wir halt erkannt haben, ist eben genau, wir betrachten so circa ein Jahr zurück und eben dann diese 3 bis für größere Ziele vielleicht 6 Monate. Das war das, was wir untersucht hatten, dass man da relativ gute Mustererkennung betreiben kann.
Man verliert sich da schnell in der Unendlichkeit Richtung.
Ja, ja. Ne,
Richtung, ich zoome weiter ran und dann wird das immer größer und dann das.
Ja. Wie sieht es dann aus? Woran erkennt ihr denn, dass irgendein Szenario dann auch belastbar ist, man nicht vielleicht doch auf dem falschen Weg ist, in die Irre geleitet ist? Wie erkennt man das dann?
Da kommen tatsächlich dann die anderen Analysen, die auf dem Ganzen dann aufbauen, die kommen dann mit hinzu. Ist das Zinsumfeld einigermaßen okay? Ja, befinden wir uns jetzt wieder in einem Zinssenkungszyklus oder Erhöhungszyklus? Wenn wir jetzt in einem Erhöhungszyklus uns befunden haben, was wir ja die letzten Jahre dann hatten, da war das zum Beispiel sehr gut für Finanzinstitute, weil die einfach das Geld, was die auf der Bilanz liegen haben, besser verzinst bekommen als in einem Niedrig- oder Zero-Zinsumfeld. Und so betrachten wir verschiedene Makroindikatoren, Zinsumfeld, PMIs, was es alles gibt, ja, die werden kombiniert, um ein Makrobild zu haben. Dann nehmen wir das Mikrobild. Also wir untersuchen tatsächlich, wir machen eine Finanzanalyse des Unternehmens. Wir gucken uns auch an, wie ist die Peer Group, wie sind die Konkurrenzunternehmen, ja, auf gut Deutsch, wie sind die aufgestellt, wie funktionieren die, weil das könnte ja dann schon Rückschlüsse eben auf unseren Wert bringen, ja, und das wird alles kombiniert. Als am Anfang steht der Chart und dass wir dann sehen, wir haben das Muster und dann beginnt die eigentliche Analyse. Und ich denke, das ist auch das sehr Gute und das da haben wir ein sehr, sehr gutes Fundament, als einfach zu sagen, ja, wir zeichnen jetzt mal da eine Linie ein und hoffen das. Ja, und wir analysieren dann wesentlich weiter und geben dann auch eben so eine Art Korsett vor, wie wir eine Position aufbauen würden. Und da wollen wir auch die die Leute, die die uns folgen, wir wollen die da auch sozusagen unterstützen in der Handlungsweise, wie sollte man das machen?
Wo funktioniert das dann vielleicht besonders gut? Gibt es ein bestimmtes Setup? Gibt es bestimmte Märkte, Indizes, Krypto, wo das besonders gut anwendbar ist?
Ja, das Erstaunliche ist, und auch eine gute Frage, erstaunlicherweise funktioniert das eigentlich in allen Märkten, die eine gewisse Bewegung haben. Rohstoffe sind interessant, da kann man das sehr gut machen. Indizes sowieso, Aktienindizes weltweit funktionieren sehr gut. Man braucht so eine gewisse Bewegung, ne? Ohne das starre Aktien, die wirklich wenig Wohle haben, da ist es eher selten, dass man ein schönes Muster findet. Also wir analysieren ungefähr 3000 Aktien und dazu heben halt die Kryptos, Gold, Silber ist bei uns immer mal im Fokus drin, ja, Bitcoin. Mhm. Und dann haben wir die Indizes, die großen. Von daher kann man das System schön übertragen.
Was auch natürlich Sinn macht, wenn es ein Massenphänomen ist, musst du auch in Werte reingehen, die Masse handelt. Es bringt uns jetzt nichts, irgendeinen Krypto uns rauszusuchen, der jetzt dann kurz zuvor emittiert wurde, weil die Masse der Menschen noch nicht dran ist. Wir wollen ja die Massenpsychologie ein bisschen abgreifen und daraus eben Resultate erzielen, die positiv sind. Und da brauchen wir einfach die großen Werte, die, so wie Volker sagt.
Gibt es also auch Grenzen im Endeffekt? Also in Unternehmen kurz nach dem IPO ist wahrscheinlich...
Genau, absolut.
Also es müssen bestimmte Bedingungen wahrscheinlich erfüllt sein, richtig, um überhaupt das anwenden zu können.
Genau, man kann schon sagen, dass wenn man 3000 Aktien nimmt, der Russell 3000 oder so, das sind die Blue Chips da schauen wir drauf. Und von den 3000 Werten kriegen wir, ich sag mal, in der Woche so 150 Muster, wo dann was erkannt wurde. Mhm. Und dann schauen wir uns diese Muster an und bewerten das. Ist das, was dann dort der Algorov findet, ist das plausibel? Muss man es verwerfen? Und so funktioniert es dann. Und dann kriegen wir dann eine Hot-Stock-List sozusagen. Und da wählen wir halt dann unsere Kandidaten aus, die wir dann auch intensiver uns anschauen, Mikro-Makro-Themen, um dann zu sagen, okay, jetzt das kommt in den Börsenbrief rein. Wie gesagt, die 150 pro Woche, die werden wir nicht alle nehmen. Da sind sehr viele bei, die wir wieder verwerfen.
Jetzt haben wir sehr viel Theorie, jetzt will ich ein bisschen Praxis. Gibt es denn ein aktuelles Marktbeispiel, einen Chart, wo man diese Methode gut erkennen kann, wo sie gut greift?
Ja,
okay. Ich glaube, auf dem Bildschirm kann man sich das anschauen, aber es gibt ja auch Menschen, die das in Anführungsstrichen nur hören, diesen Podcast, deswegen bitte gerne ein bisschen beschreiben. Um welche Aktie geht es denn?
Also wir hatten uns Adidas angeschaut, auch vor allem vor dem Hintergrund, dass die Fußball-WM ja vor der Tür stand, als wir darüber nachgedacht hatten und wir sind voll im Gange und wir haben diese Welle erkannt und haben gesagt, wow, das sieht interessant aus, da ist eine Trendwende am Kommen, die Aktie ist...
Man sieht es
ein bisschen, ne? Man sieht diese lange Dreierwelle und die Vierer-Fünfer-Welle und dann auch die ABC, die wir dann projiziert haben und dadurch, dass jetzt wir schon 2-3 Wochen weiter sind, kann man doch sehen, dass die Welle das wunderbar, diese Projektion erklärt und genau so läuft, wie man es eigentlich sich vorstellt.
Ja. Wann war denn die erste Welle in dem Fall?
Ja, wir waren 14 Monate Februar 25 ging es los. Wir haben dann die Analyse gestartet, dann war das so im Mai und haben dort dann gesagt, da ist eine Trendwende erreicht und dann haben wir die Projektion auf 3 Monate gemacht, das heißt, die läuft noch bis Ende Sommer. Und unser Kursziel ist auf einem guten Weg. Kursziel ist so ungefähr 30-40% weg nach Fibonacci. Und 13%, wie man sieht, knapp 13% haben wir jetzt schon erreicht. Da kann man sagen, das war gut gesehen und vielleicht auch ein bisschen Glück. Und halt die WM hilft natürlich auch, ne? Weil viele Leute schauen auf wer kommt denn wohin und wer spielt welche Marke als Schuh oder so, und da sind dann auch noch viele psychologische Elemente drin, ja, und das sind genau die, die wir versuchen eben da darzustellen.
Mhm. Und welchen Punkten sind denn dann die Einstiegs- und Ausstiegs im Allgemeinen? Wo wird das gesehen im Normalfall?
Ja, wenn man ein Chance-Risiko-Verhältnis von 3, vielleicht wird es auch mal eine 4. Mhm. Und das heißt, der Stop liegt dann nochmal mit 10% weg, während dann der Exit oben nach Fibonacci, der liegt auf 30% weg. Wir gucken uns dann genau an, wo sind die Fibonacci-Punkte, und dann schauen wir auch in den Chart, ob es vielleicht irgendwo einen Widerstand aus der Vergangenheit gibt, ob da irgendwo eine Trendlinie ist oder ob da vielleicht auch eine Widerstandslinie ist, die horizontal ist. Und dann nehmen wir diesen Kurswert, und der ist in der Regel dann so 30% nach oben weg.
Und zu Adidas noch vorweg, die waren ja dann auch unter Druck, wie man sieht, wegen den ganzen, also alle Lifestyle-Aktien waren sozusagen unter Druck gewesen. Die Leute haben jetzt andere Sorgen, jetzt kommt eine Inflation wieder zurück, die müssen Geld sparen, Lifestyle war unter Druck. Das Unternehmen selbst hat aber sehr, sehr gute Zahlen abgeliefert. Und das ist ja dann das Interessante für uns. Wir haben jetzt was, wo, ja, wir müssen jetzt Adidas verkaufen, wir machen das alles platt, auch Puma und was es nicht alles gibt. Und Adidas war dann genau der Wert, wo wir gesagt haben, wow, okay, da könnte jetzt tatsächlich eine Trendwende kommen, weil alle anderen Bedingungen außenrum plus die Fußball-WM eben so sehr, sehr gut ausgesehen haben. Und das war halt dann auch so ein Wert. Wir haben eigentlich die Projektion gemacht, und dann hat sich Adidas tatsächlich so bewegt. Ja. Wert, den wir dann da drin hatten, Ferrari, da haben wir im Dezember das gemacht, und wir haben gesagt, jetzt haben wir eine Prognose. Und die hat, also jetzt, es ist kein Witz, die Dinge haben wir ja schon viel früher eingezeichnet, A, B, C. Und der Wert, also Ferrari hat tatsächlich exakt diesen Verlauf genommen. Und wir haben das schon halt eben viel, viel früher eingezeichnet gehabt. Ne? Da war rechts noch gar nichts. Hat exakt das genommen. Und dann haben wir gesagt, der war 2,75 bis 2,85. Auf der B ist ungefähr unser Kaufniveau. Und wo ist er hingegangen? Und das ist dann schon, also dann, wenn du das halt öfters mal siehst, wenn du dann auch das Unternehmen natürlich analysiert hast und es ist alles, sieht gut aus, dann denkst du so, oh, hey Volker, guck mal, oder Jens, guck mal. Da denkst du, das ist ein Wahnsinn, also wirklich ein Wahnsinn, weil das war tatsächlich, er hat das gemacht.
Jetzt sind bestimmt manche trotzdem nachvollziehbarerweise skeptisch, die dann vielleicht sagen, das ist jetzt trotzdem subjektiv oder im Nachhinein passend gemacht, nenne ich es jetzt einfach mal so. Was kann man dann, was sagen, was sagt ihr dazu?
Also passend gemacht in dem Fall ja nicht, weil wir das ja schon veröffentlicht hatten, bevor jetzt der Kursverlauf jetzt in den letzten 3 Wochen uns dann bestätigt hat.
Also so allgemein gesprochen natürlich.
Das Risiko ist da.
Na klar.
Das ist schon wirklich so, dass es auch einen Stop gibt, und der Stop hat seine Daseinsberechtigung. Wir haben auch andere Aktien uns angeschaut, vielleicht auch SAP haben wir mal uns angeschaut, und da waren wir auch vorsichtig, weil halt auch die Makro-Umgebung für eben Software war stark unter Druck. Da gab es auch viele Themen, KI-lastige Themen, die gesagt haben, okay, welche Aktien muss man haben und welche muss man raus? Ja. Und dann hat sich der Markt sehr geschiftet, und dann ist man oft halt auch aus dem klassischen wie SAP raus und hat dann für dann eben innovativere gekauft. Und da sieht man dann auch, okay, Vorsicht, die Elliott-Welle, die Impulswelle ist noch nicht abgeschlossen. Sieht so aus, als könnte sie sich demnächst abschließen. Ja? Und da sind wir dann, da warten wir. Und da gucken wir, wie sich dann die 3 oder die 5 noch weiterentwickelt. Ja. Und in den Fällen, wo wir jetzt auf Ferrari und Adidas geschaut haben, gesagt, das Ding ist abgeschlossen. Da kann eigentlich nicht mehr so viel passieren. Die Wahrscheinlichkeit, die wir ausgerechnet haben, ist so hoch, dass wir gesagt haben, das ist interessant, da machen wir was, und den bringen wir dann
zu Papier. Es gibt ja sicherlich trotzdem Grenzen, und gerade schon mal gebrochen, ein Unternehmen, das kurz nach dem IPO, was gibt es denn sonst für Grenzen, was sind denn trotzdem noch so Stellschrauben, die wirklich eigentlich, was alles idealtypisch aussieht, trotzdem nochmal wirklich zu einer nicht mehr passenden Verlauf bringen würde oder auf einmal wirklich die ganze Theorie zuvor zerstören könnte.
In SAP haben wir das jetzt sogar eigentlich, ne?
Also ja, genau, wie Makro, wir haben auch natürlich die Quartalszahlen, ne? Wir gucken, wann kommen Quartalszahlen, und da muss man auch schauen, weil da oft gute oder negative Nachrichten kommen, die dann zu einem riesen Gap kommen, und so ein Gap kann dann in der Tat das Chartbild böse zerstören. Auch das beobachten wir, und wir gucken, was A, wie volatil ist das Unternehmen, B, was sagt der CEO, wir lesen auch die Transcripts der CEOs und bewerten die. Das sind auch noch so Dinge, wo wir dann versuchen, ist da eine Überraschung möglich beim nächsten Quartalsbericht, ja, nein, Und das fließt dann auch mit ein. Also da,
weil man kann ja vieles berechnen, versuchen vorherzusehen, aber eine Glaskugel, ich sage ganz, ganz oft, das gibt es einfach
nicht. Deswegen vom Cortaz-Bericht würden wir sowas auch nicht machen, weil wenn wir wissen, da kommt jetzt ein, vielleicht auch ein Jahresbericht oder ein Dividendentermin. Corporate Action sind auch immer wichtig, wo wir wissen, okay, kannst du gar nicht. Corporate Action zerstört das Bild, musst du sofort verwerfen. Gibt dann vielleicht Übernahmen oder halt Sonderdividenden oder so. Und da gibt es dann Effekte, die das Chartbild halt so verändern, dass du da die Wellen nicht nutzen kannst.
Genau. Aber deswegen haben wir auch dieses Korsett. Und das ist ja das meiner Meinung nach das sehr, sehr Interessante an unserem Ansatz. Wir riskieren bis zu 10% maximal. Wir haben ein Mindestziel von 3:1, was nichts anderes bedeutet wie der Stop-Loss ist bei 10%. Wir wollen das Dreifache an Ertrag erzielen. 30%, das ist das Mindeste. So wie Volker vorhin gesagt hat, wenn du jetzt ein Handelssystem hast und systematisch vorgehst, du hast jetzt 55% der Werte, die du raussuchst, funktionieren, 45 verlieren. Bei sowas wie 10% verlieren für 30% gewinnen oder dann in Ziel 2, Ziel 3 sind ja noch viel, viel höher. Da kannst du natürlich dann auch mal über 50% schief liegen und würdest immer noch ein schönes Geld verdienen. Ja. Deswegen, wir können auch nicht hell sehen und wir können auch nicht wahrsagen. Ja. Es ist keine Alchemie. Wir verwenden Mathematik, wir haben Wahrscheinlichkeiten, die auch beobachtet werden und berechnet werden. Und unser Sicherheitsnetz ist einfach dieses Ding, wir riskieren maximal 10%, wo man sagen kann, bei manchen Aktieninvestoren, die würden verrückt werden, mit 10% nur zu riskieren, weil die Aktien schon durchaus etwas volatiler sind. Aber bei uns ist es ja sogar noch clever, weil wir sind dann eben an diesem I-Punkt. Und wenn der unterschritten wird, dann ist dieses Setup, was wir gefunden haben, halt schlichtweg falsch. Aber wir sind mit einem Schutzmechanismus ausgestattet. Und deswegen funktioniert das schon. Selbst wenn wir jetzt sehr, sehr viel empfehlen würden und einfach mal sagen würden, wir empfehlen, was wir nicht tun, würde dieser Schutzmechanismus uns davor schon bewahren. Ja.
Jetzt mal für Anleger gesehen, was können die denn aus dieser Methodik vielleicht mitnehmen, für sich selber konkret nutzen, gibt es da etwas?
Ja, also ich denke, das, was wir am Anfang noch gesagt haben, ne, die Emotionalität rausnehmen. Hm. Nicht mit Emotionen handeln, sondern mit Struktur, Disziplin. Dann hat man auch mehr Erfolg insgesamt. Also das ist, würde ich jetzt meine Message an den Anleger ist wirklich, okay, dann ich habe einen Plan, ich habe ein Szenario vor Augen und ich befolge das ganz strikt und lasse meine Emotionen raus, auch wenn ich sehe, ich habe jetzt schon 25%, mein Exit ist aber 30, ja, dann nicht zu früh raus, doch bitte abwarten, gucken, weil diese natürlichen Wellen, sie schwappt dann schon gegen die 30, ne? Das ist ja eigentlich auch unser Konzept, und dass wir sagen, nicht immer drauf schauen, lass doch die Kauf- und Verkaufslimite stehen, wie sie sind, und das Stop-Limit stehen, ja, und handel dann ganz diszipliniert, und das sind so die Kernmessage. Mhm.
Jetzt so im Allgemeinen, jetzt blicken wir nochmal so ein bisschen auf konkrete Märkte. Ihr habt ja euch mit einigen schon beschäftigt, so klang zumindest raus. Ich glaube, 3000 Aktien waren das beispielsweise. Wenn wir jetzt einfach mal auf den DAX, S&P 500 oder so anschauen, wie sieht es denn da, wie würdet ihr das denn aktuell einschätzen mit den Elliott-Wellen in dem Fall und Fibonacci? Wie befinden wir uns da?
Also, Dank der Fraktal-Thematik hat man schon immer, irgendwo findest du immer ein Muster. Ne? Also wichtig ist für uns, dass in diesem Sandkasten, dass wir eben die Grenzen einhalten und dieses Muster, der Impuls ist natürlich da. Du siehst, dass die Märkte sich mit einer gewissen Dynamik, so, wir sagen auch in der Fachliteratur, ist so wie eine geometrische Brownsche Bewegung. Du hast so eine Art Kurve, einen White Noise um eine Linie herum und diesen Trend, den hast du. Und du beobachtest auch und wartest, okay, ich bin jetzt in der ersten Auf und Ab. Super, ist erledigt. Dann kommt die dritte. Und das ist, wo wir jetzt sind. Wir sehen, dass da jetzt wieder eine Erholung ist. Wir sehen, dass ein Impuls nach oben langsam läuft, der eine gewisse Dynamik erfährt. Und wenn die Dynamik nachlässt, dann kommen wir nämlich ans Ende der 3 und in die 4, 5. Und da sehen wir dann, okay, jetzt haben wir eine Möglichkeit im DAX oder im S&P nach der 5 zu sagen, wir haben hier eine ABC-Struktur. Dann würden wir das auch entsprechend zu Papier bringen und vorstellen.
Ja, und wir gucken natürlich auch immer, weil die Trends sind ja so gekennzeichnet. Du hast einen Aufwärtstrend, dann macht der Wert immer neue höhere Highs und eben neue höhere Tiefs. Ne, dieses Muster, was wir da haben. Und irgendwann wird dann mal so sein, wie wir auch jetzt bei Adidas dann gesehen hatten. Wir hatten dann, da war es umgekehrt, wir hatten tiefere Highs, tiefere Lows, was eben einen Abwärtstrend kennzeichnet. Und da gucke ich auch bei meinen Charts ganz normal hin. Das ist für mich so das, was ich mitgeben würde. Und in dem Moment, wo dann jetzt bei Adidas dann wirklich der Wert kein tieferes Tief mehr gemacht hat und sogar zum letzten Hoch etwas drüber war, dann wird's interessant, weil dann ist ja schon diese Trend, der ist tatsächlich gebrochen. Und wir sprechen ja auch in unserem Brief von einem Trend-Wenderadar, ne? Wir gucken, wann bricht dieser Trend. Und davon wollen wir partizipieren. Und das sind so Dinge, also Trends anschauen, wann brechen die.
Da blicken wir nochmal ganz kurz auf große Tech-Werte. Wo sind wir denn da? Eher bei einer fortgeschrittenen Welle? Oder doch noch am Anfang, wie sieht es da aus? Ja, immer wieder ein großes Thema. Ja, wo steht man denn mit den Tech-Werten?
Ich sehe schon wieder 10 Charts vor mir. Also da ist bei vielen ist viel Momentum drin nach oben. Der Impuls treibt sehr viel nach oben, auch gerade bei jungen Unternehmen. Haben wir auch immer geschaut, wie alt muss eigentlich ein Unternehmen sein, ja, und wir haben uns auch mal das ein oder andere jüngere Unternehmen uns angeschaut, die voll in die KI-Branche gehen, und da baut sich eine sehr hohe Dreierwelle auf und manche gehen jetzt schon in die 4 und 5.
Kann man das so allgemein sagen, oder ist das wirklich Chart für Chart, Unternehmen für Unternehmen?
Also was du hast, ist, dass fast alle eigentlich diesen Impuls fast nach oben haben, die in die KI-Thematik gehen. Ne? Die sind volatil und da ist der Impuls nach oben. Dann gibt es die älteren Unternehmen aus der Softwarebranche und da ist der Impuls nach unten. Weil man eben auch sieht, dass die Masse am Markt sagt, boah, ich möchte in die jüngeren Unternehmen, ich möchte in die KI-getriebenen und ich möchte raus aus den etwas älteren, die vielleicht nicht hinterherkommen. Und dann siehst du genau diese Impulse und du siehst, also was wir sehen, ist, dass sehr viele Technologieunternehmen jetzt Richtung lange 3, Richtung 4 kommen. Und da sind wir auch bei 3 oder 4 Unternehmen jetzt dabei, was zu bauen. Und dann haben wir halt auch eben, ich sag mal, eine SAP oder Nemetschek sind auch Aktien, wo wir uns anschauen, die an einem Punkt sind, wo vielleicht jetzt die ABC-Welle kommt. Und da sind spannende, sehr spannende Aktien.
Jetzt zum Abschluss, gibt es da noch irgendeinen Markt, der besonders spannend gerade aussieht?
Ich finde auch Rohstoffe interessant.
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Öl. Vorsichtig wäre ich mit Bitcoin, sehr vorsichtig, weil der Impuls noch anscheinend noch an Schwung gewinnt. Da haben wir einmal eine Invalidität gehabt, da sah es aus, als wenn nur die 5 erreicht ist und dann wurde die 5 wieder zu einer verlängerten 3. War dann halt nicht so schön, das Chartbild. Und ja, wie gesagt, bei Kryptos bin ich etwas vorsichtiger. Und bei Rohstoffen, da sind spannende Möglichkeiten. Jetzt Gold, Silber, da tut sich auch ein bisschen was. Da kann man auch schon einige Muster sehen.
Ja. Oder eben auch bei Werten, die jetzt hinter dem KI-Hype, hinter den Bewegungen einfach zurückstehen. Ja, das muss man schon klar sagen. Da hat ja dann auch eine Adidas dazugehört. Oder auch eine Ferrari. Das sind ja alles Werte, die jetzt vom Screen oder vom Schirm verschwunden sind, der Anleger, weil die Anleger gehen zu dem nächsten heißen Pick, dieses Momentum. Und da, wo eben das Momentum rausgegangen ist, Dinge, die nicht so mehr beobachtet werden, aber die sehr, also strukturell sehr, sehr gut aussehen, eine sehr gute Finanzanalyse abliefern, ja, die stabil sind, die sich dann da so ein bisschen fangen, wo man sagt, okay, eventuell kann es sein, dass da jetzt der Trend dann umschlägt. Vor allem, wenn jetzt sowas passiert, wie das Nasdaq vielleicht jetzt an eine 5 dann mal irgendwann rankommt und eventuell da ein wenig das Momentum abebbt, suchen ja die Investoren dann schon wieder nach dem nächsten Neuen. Ne? Deswegen hat sich auch Adidas so ein bisschen in unsere Richtung entwickelt, eben wegen der WM, ja. Das geschieht ja auch teilweise unbewusst. Dann sehen halt viele jetzt bei der WM die 3 Streifen und sagen, oh ja, komm, am Montag kaufen wir mal ein paar Adidas. Ja. Also so Dinge geschehen ja. Und deswegen, und das verknüpfen wir alles miteinander. Wir beobachten die einzelnen Sektoren, die einzelnen Märkte dann auch miteinander und kriegen ein sehr gutes Gesamtbild, würde ich sagen, über die Märkte.
Also ich merke schon, das ist einiges in dem Prozess sehr viele verschiedene Schritte, ja. Ja, um den doch wahrscheinlich in gewisser Weise unberechenbaren Markt so ein bisschen berechenbarer zu machen. Ich meine, ist es komplett möglich, das so zu gestalten, weil ja trotzdem Psychologie, weil ja doch viele Faktoren damit hineinspielen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, gerade wenn man so diesen Punkt mit dieser möglichen Lehre für Anleger, diesen Tipp, dass da vielleicht schon auch einiges Interessantes ist für jeden, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Oder eben sagt, mich interessiert vielleicht, ja, der Börsenbrief.
Ja. Ich würde uns sehr freuen, ja.
Dann danke ich sehr herzlich für das Gespräch.
Wir danken
ich bin
dir.
Gespannt, danke was wir noch weitere Informationen im Nachhinein noch bekommen. Also welche neuen Infos zu Elliott Wellness zum Beispiel gibt, welche Werte es vielleicht noch gibt, die wir irgendwann besprechen werden. Das war Volker Hansen, Autor des neuen Trendradar-Reports und Jens Grammatschik, auch Autor Trendradar-Report. Gibt es dann unter anderem mal der Aktionär. Vielen Dank für eure Zeit. Das war die heutige Ausgabe des Börsenpodcasts von der Aktionär. Und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag, Abend, je nachdem, wann Sie das hier gerade hören.